Ein magisches Willkommen im Podcast Streamgestöber. Ich bin Esther, tagsüber Moviepilot-Redakteurin, nachts Hogwarts-Schülerin im Geiste. Und seit kurzem wissen wir ja, dass die neue Harry Potter-Serie schon dieses Jahr starten wird. Und deshalb ist es für uns höchste Zeit, jetzt seit unserem letzten Podcast euch auf den neuesten Stand zu bringen, was denn gerade Sache ist. Denn in den letzten Monaten ist ja viel passiert bei dieser Neuverfilmung und da muss ich unbedingt mal mit jemandem drüber reden. Und weil ich keinen Voldemort im Hinterkopf habe, um das mit mir selbst zu tun, auszudiskutieren, habe ich mir hier einen zweiten Potterhead ins Studio eingeladen und sage Hallo Matthias.
Hallo Esther.
Wenn irgendetwas Neues am Harry Potter Serienset durchsickert, ist es meistens Matthias, der direkt neben mir sitzt und wir erörtern dann kurz, was bedeutet das? Wie steht das im Verhältnis zu den Büchern und natürlich vor allem auch den Filmen, die wir unzählige Male gesehen haben? Fühlst du dich jetzt auch nur im Entferntesten an diese Hogwarts-Renovierung vorbereitet, Matthias, die da auf uns zukommt?
Boah, nee, ich bin wahnsinnig nervös, aber habe auch so einen Funken Neugier, wie dieses Schloss in der Serie aussehen wird, weil das haben sie ja bisher eigentlich so gut wie gar nicht gezeigt.
Auf jeden Fall und natürlich die ganzen neuen Charaktere zur Besetzung wissen wir jetzt viel mehr als vor einem Jahr, als wir da zuletzt hier drüber gesprochen haben. Insofern würde ich sagen, starten wir direkt in den Podcast und loten das alles mal ein bisschen genauer aus, was schon bekannt ist. Wir begleiten die Harry Potter Serie im Streamgestöber schon länger, habe ich festgestellt. Ich habe nämlich mal zurückgeschaut und gesehen, wir haben echt schon viele Podcasts so allgemein zum Thema Harry Potter aufgenommen. Der erste war 2021, da hatten wir eine Podcast-Folge so aus Fansicht, als noch gar nichts bekannt war, wo wir spekuliert haben, was könnte denn eine neue Harry Potter-Serie werden? Und wir haben spekuliert, weiß nicht, über Weasley-Sitcoms und alles Mögliche, damals ich mit Andrea und Hendrik. Davon kam natürlich nichts. Stattdessen wurde 2023, als ich gerade im Urlaub war, ein neues Serien-Remake angekündigt, der Bücher. Da haben dann Jenny und Lisa damals ausdiskutiert, ob das eine wirklich gute Idee ist, was da so mit dranhängt als Rattenschwanz. Und dann habe ich mich vor einem Jahr im Mai 2025 mit Jenny hier zusammengesetzt, um schon mal die ersten Fakten, die so ein bisschen die Serie greifbar machten, zusammenzutragen. Natürlich auch mit den ersten Cast-Mitgliedern, die da gerade verkündet worden waren, samt der ganzen J.K. Rowling-Kontroverse, die ja da natürlich auch immer mitschwingt. Statt also jetzt in diesem Podcast nochmal das Für und Wider so von ganz Anfang aufzurollen und zu diskutieren, ob wir diese Serie wirklich brauchen, wollen wir lieber noch ein bisschen jetzt über die Neuheiten reden, die seitdem passiert sind. Wenn ihr also lieber eher so von nochmal von ganz Anfang auf das aufgerollt haben wollt, dann geht doch einfach nochmal ein Jahr zurück. Da haben wir auch nochmal ganz genau aufgeschlüsselt die J.K. Rowling transfeindlichen Bemerkungen, die natürlich immer leider ein sehr unerfreulicher Dorn im Auge eines jeden Harry Potter Fans auch sind, die uns natürlich beschäftigen, aber weil es seitdem da nicht wirklich neue Entwicklungen gab und wir das jetzt nicht alles nochmal wiederkäuen wollen, würde ich euch an dieser Stelle einfach nochmal auf den letzten Podcast verweisen. Da haben wir das wirklich sehr ausführlich euch nochmal auseinandergesetzt und jetzt stattdessen eher ja wirklich schauen, was ist seitdem passiert, worüber können wir noch reden. Und Staffel 1 ist ja zu diesem Zeitpunkt so gut wie abgedreht. Die Besetzung steht eigentlich fast komplett fest, ist auch bekannt gegeben worden und es gab einen ersten Trailer, was natürlich interessant ist, weil er uns erste Einblicke beschert und darin wurde dann auch das Startdatum bekannt gegeben, nämlich Weihnachten 2026. Das interessiert mich, Matthias, hat dich das erleichtert, dass diese Serie jetzt Weihnachten 26 kommt, statt wie ursprünglich so spekuliert eher 27, sogar von HBO-Vertretern angekündigt?
Also es hätte mich nicht gewundert, wenn sie erst so im Frühjahr erschienen ist. Mhm. Game of Thrones ist ja eigentlich so die größte HBO-Flaggschiff-Serie und die hatte ja auch oft einen April-Start, zumindest erinnere ich mich oft, die Serie im April, Mai gesehen zu haben, was ja auch dann wichtig für die Award-Season ist, die sich daran anschließt. Ich glaube, dass Harry Potter aber auch sehr im Kopf von ganz vielen Fans mit Weihnachten verbunden ist. Die meisten Filme kamen ja so um den Dreh November rum irgendwie ins Kino, man kann die perfekt Weihnachten mit der Familie schauen. Die erscheinen ja auch wirklich jedes Jahr pünktlich zu Weihnachten bei diversen Streamingdiensten, bei Netflix, bei Amazon Prime, bei Wow, wo auch immer. Kommen sogar immer wieder in die Charts zurück, was ich sehr spannend finde. Also Harry Potter ist jetzt kein altes, totes Franchise, sondern die Filme sind immer noch wahnsinnig lebendig. Und deswegen, also so logisch ich es finde, dass sie sich bemüht haben, den Start in den Dezember zu legen, ich finde es ehrlich gesagt irgendwie seltsam, gerade weil wir auch dieses Jahr ein besonderes Jahr haben. Wir haben 25 Jahre Harry Potter und der Stein der Weisen. Mhm. Und für mich kollidiert das gerade total. Das heißt, wir sind wahrscheinlich im November im Kino, gucken die Wiederaufführung von dem Chris Columbus. Film, der ja damals unheimlich ikonisch und prägend war für dieses gesamte Franchise, der ja so den kompletten Blueprint gelegt hat für alles, was wir dann später, was weiterentwickelt wurde und auch so eine Ästhetik festgelegt hat, die man jetzt sehr stark mit Harry Potter verbindet, sei das dieses Gefühl, durch die Hallen von Hogwarts zu laufen, bis hin zu so ganz kleinen Gegenständen einfach. Ich weiß noch, der goldene Schnatz oder so war damals so ein ganz magisches Merchandise, was ich irgendwie als Flummi zu Hause hatte.
Mit oder ohne Flügel?
Ohne Flügel, aber der ist sehr gut gehüpft.
Okay.
War jetzt vom Detailgrad nicht so 100% an der Filmversion, aber ich habe es gehütet wie ungefähr das Wertvollste, was in meinem Besitz war. Und sprich, mit diesen Gefühlen sitze ich dann November im Kino und das und bin nicht bereit, ehrlich gesagt, das loszulassen und dann gegen diese Serienversion einzutauschen, der ich wahnsinnig skeptisch gegenüberstehe. Da werden wir bestimmt früher oder später im Podcast jetzt drauf kommen. Also für mich ist es ein bisschen zu dicht getaktet alles. Deswegen dachte ich, lass doch diese letzte Weihnachtsseason nochmal in Harry Potter und der Stein der Weißen Nostalgie schwelgen, bevor wir uns dann frisch im Frühjahr in eine neue Ära begeben. Ich bin wirklich, also das ist so völlig unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht die Serie ist, finde ich das am interessantesten, weil das ist das erste Mal, dass ein großes Studio seine wertvollste Marke so direkt konkurrieren lässt mit zwei Projekten. Klar, die Harry Potter-Reihe, die Filmreihe ist abgeschlossen, aber eben sie liebt popkulturell noch weiter. Und Disney hat sich ja zum Beispiel auch noch nicht dazu entschieden, Star Wars Episode 4, 5 und 6 neu aufzulegen.
Ja.
Oder Warner hat auch noch nicht der Herr der Ringe 1 bis 3 jetzt als Serie neu verfilmt, sondern da wurde immer eine Franchise-Erweiterung gemacht oder so ein Franchise-Einschnitt gemacht. So, wir können mit Rogue One so halb an Episode 4 anschließen. Wir können jetzt der Hunt for Gollum ist so parallel zu Die Gefährten oder so angesiedelt, aber dass so quasi der Urtext nach so kurzer Zeit, also jetzt 25 Jahre später, ist ja relativ kurz, würde ich sagen, vor allem wenn man eben bedenkt, wie lebendig diese Filme in den Köpfen vieler Menschen, vor allem glaube ich unserer Generation so sind. Millennials sind vermutlich alle damit aufgewachsen. Ich bin wahnsinnig gespannt, ob das überhaupt ein Konkurrenzkampf wird oder ob einfach beides zweigleisig nebeneinander herfahren kann oder ob die Serie vielleicht auch sogar die Filme jetzt überschreibt, was ja auch interessant ist. Ich vergesse das oft, dass junge Menschen, die jetzt Harry Potter schauen, für die ist der erste Film ja auch einfach alt. Der ist 25 Jahre alt. Das ist so
wie. Sind sie noch lange nicht auf der Welt gewesen?
Ja, also ich denke immer die ganze Zeit, das ist so wie, als ich früher halt Krieg der Sterne das erste Mal gesehen habe und ich fand den fantastisch, aber natürlich war der alt und das war mir auch irgendwie bewusst, weil ich halt nebendran die Prequel-Trilogie hatte, die wahnsinnig krassere Effekte zum Beispiel hatte und deswegen ist vielleicht gerade auch einfach so eine Zeitenwende gekommen, wo eine nachrückende Harry-Potter-Fan-Generation bereit ist, sich jetzt in diese neue Serie komplett zu begeben und die alten Filme dafür über Bord zu schmeißen. I don't know.
Ich sehe das auf jeden Fall auch so als Vergleichbarkeit der Filme und Serie, dass es so das größte Herausforderungsmerkmal für die neue Erzählung jetzt ist. Gleichzeitig habe ich ein bisschen den Eindruck, dass HBO Max, also der Sender, der es dann auch hierzulande rausbringen wird, da jetzt schon versucht, so eine Verschmelzung von stattfinden zu lassen. Also, dass sie sagen, wenn ihr die Filme mögt, dann seid ihr bestimmt auch jemand, der für die Serie vorbeikommt. Da hatten wir jetzt zuletzt neben dem Trailer auch noch einen Blick hinter die Kulissen bei HBO Max und gleichzeitig haben sie jetzt einen Podcast in Stellung gebracht, wo sie nochmal über die Filme sprechen wollen, wo man also merkt, okay, sie begreifen das schon als ein Franchise, als eine große Marke, die sie jetzt nicht parallel ansprechen mit, ihr seid die Filmfans und ihr seid die neuen Serienfans, aber ob das natürlich funktioniert, ist was ganz anderes, was wir noch rausfinden müssen.
Mir ist auch gerade aufgefallen, ich habe schon den ersten großen Widerspruch in diesem Podcast eingebaut, indem ich gleichzeitig gesagt habe, der erste Film ist alt, aber eigentlich ist er auch noch überhaupt nicht alt. Also popkulturell lebt er, finde ich, weiter, aber 25 Jahre sind natürlich ein Vierteljahrhundert Filmgeschichte, also kann man auch nicht ganz ignorieren.
Wir wollen auf jeden Fall jetzt herausfinden, wie alt oder jung die Serie sich uns annähert und das tun wir nach diesem kurzen Sponsoring-Hinweis.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV und Paramount Plus. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel vom Outlander-Prequel, Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta-TV-App auf deinem Handy oder Smart-TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta-TV Smart-Stream mit Werbung oder den Magenta-TV Mega-Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta-TV und Magenta-TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Staffel 1 der Harry Potter Serie verfilmt in 8 Folgen, das ist mittlerweile fest bekannt, das erste Buch Harry Potter und der Stein der Weisen von J.K. Rowling. Es sind insgesamt 7 Bücher, die über 600 Mal, Millionen Mal weltweit verkauft wurden. Das gilt heutzutage so als mit der größte kommerzielle Erfolg der modernen Literaturgeschichte. Die 8 Filme, die daraufhin die 7 Bücher verfilmt haben, haben insgesamt 7,7 Milliarden US-Dollar weltweit eingespielt und sind damit nach dem MCU und Star Wars die dritt erfolgreichste Filmreihe der Welt, mit deutlich weniger Filmen. Und damit sollte uns eigentlich klar sein, dass diese Serie auch eigentlich ein Blockbuster sein will. Also Ende des Jahres soll da was ganz Großes kommen und entsprechend stellen wir uns natürlich auch so darauf ein, dass wir sagen, okay, das ist jetzt das vielleicht Mächtigste, was uns in der Serienwelt erwartet dieses Jahr. Matthias, stell dir vor, wir hätten aber jetzt schon erst das Jahr 1997 und der erste Roman ist gerade erschienen und keiner hat ihn bisher richtig gelesen und drüber gesprochen. Nur du, wie würdest du sagen, worum geht's überhaupt in Harry Potter? Kannst du das in 3 Sätzen jemandem schmackhaft machen?
Also, wir haben hier einen kleinen Jungen, der in einer Welt aufwächst, die ihm gar nicht gefällt, nämlich beim bösen Onkel, bei der bösen Tante, beim bösen Cousin, die ihn alle auf den Tod hassen, sogar in den Raum unter der Treppe sperren. Wie kann man denn dort überhaupt heranwachsen? Und das Wunderschöne ist, irgendwann erhält er einen Brief, der ihn einlädt in die traumhafteste, fantastischste Welt. Endlich der Ort, wo er gesehen wird, wo er sich zu Hause fühlt. Und das ist angereichert mit jeder Menge Fantasie, denn unser Protagonist ist Harry Potter und er ist ein Zauberschüler.
Sehr schön.
Und es gibt einen Bösewicht, der ihn...
Den sollte man vielleicht noch erwähnen, der ist ja doch essentiell für die Geschichte über 7 Bücher hinweg.
Ja, also man könnte es auch anders umschreiben. Harry Potter geht in das schrecklichste Internat aller Zeiten, wo er jedes Schuljahr absoluten Todeskatastrophen ausgesetzt wird. Und ich finde, irgendwann sehr treffend in den Filmen ist es der 6. Teil, wo McGonagall irgendwann meint, warum seid es eigentlich immer ihr 3, wenn sie so in Bezug auf Harry, Ron und Hermine, seine beiden besten Freundinnen, die er dort kennenlernt, wenn sie schon die Augen verdreht und sich denkt, kann es nicht mal ein Schuljahr geben, wo einfach irgendwas Normales? Aber ich glaube, das ist ja auch irgendwie der große Abenteueraspekt. Im Kern ist Harry Potter eine Coming-of-Age-Geschichte und alle Herausforderungen, die mit dem Heranwachsen, mit dem Erwachsenwerden zugange sind oder, keine Ahnung, irgendwie damit verbunden sind, werden halt gespiegelt durch die ganzen magischen Fantasy-Elemente.
Genau, und ich fand auch immer, dass eigentlich eine sehr zeitlose Erzählung ist, obwohl es theoretisch ja eingebettet ist in die 90er, wenn man den Büchern folgt, hat man doch diesen Fantasy, wir sind in einem Schloss, in einem Internat, da geht es jetzt nicht um irgendwelche Handys oder so, sondern es ist schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen und gleichzeitig natürlich Fantasy und Coming of Age ist ja immer, erwachsen werden muss ja jeder, also es ist ein Thema für alle Zeiten, dass das gut funktioniert.
Und zwischendrin lernt man auch sehr viel über Aufstieg und Niedergang des Faschismus.
Auch das, wenn man sich dann ein bisschen mit den Parallelen beschäftigt, wenn man älter wird. Wir haben im letzten Podcast schon über die Showrunnerin Francesca Gardner gesprochen. Die hat zum Beispiel Succession oder His Dark Materials mitbestimmt. Und auch über den Regisseur Mark Millett, der wie Game of Thrones oder The Menu zum Erfolg geführt hat als Regisseur. Und mittlerweile sind ich habe nachgezählt, 60 Castmitglieder bestätigt worden für diese Serie. Wir wissen, es laufen viele in Hogwarts und darüber hinaus rum, aber ich war dann doch überrascht über die Anzahl. Bei unserem letzten Podcast waren erst die ersten 6 Stars bestätigt worden, nämlich von Dumbledore, McGonagall, Filch, Quirrell, Snape und Hagrid, ganz frisch. Mittlerweile kennen wir tatsächlich auch das Haupttrio. Du hast es ja gerade schon angesprochen, Harry, Ron und Hermine, die großen 3, die Freundschaft im Zentrum dieser Erzählung. Und wir wissen, dass sie besetzt wurden mit den Jungdarstellenden Dominic McLaughlin, Alistair Stout und Arabella Stanton. Erwartungsgemäß sind das jetzt keine großen Namen, die man alle schon vorher kennt. Also manche haben vielleicht schon mal eine kleine Rolle irgendwo vorher gehabt, aber garantiert nichts, was hier bis nach Deutschland es geschafft hat. Hattest du so einen Ersteindruck, als da das erste Bild vor über einem Jahr, nee, noch nicht ganz einem Jahr rumging, dass du dachtest, die sind irgendwie süß oder die sehen komisch aus oder was kannst du dich noch erinnern, was du da empfunden hast, als sie verkündet wurden?
Das fand ich sehr aufregend, dieses erste Bild. Ich glaube, so erste Bilder sind generell sehr aufregend und die dreien sahen perfekt einfach aus. Also so castingmäßig, glaube ich, würde die Serie einen Hammerjob machen und es steht und fällt natürlich mit den Kinderdarstellern und das ist mir lange Zeit auch nicht bewusst gewesen, wie schwer es ist, so ein Riesenprojekt mit Kinderdarstellenden umzusetzen. Ich habe viel Zeit mit den Making-ofs zu den ersten beiden Filmen vor allem verbracht und habe mich auch immer gefragt, so was ist eigentlich das Interessante an Chris Columbus als Regisseur, weil er jetzt nicht so virtuos inszeniert wie meinetwegen Alfonso Cuarón beim dritten Teil. Und was ich über Chris Columbus gelernt habe, ist, dass er halt wahnsinnig gut mit Kinderdarstellern umgehen kann. Das hat er vermutlich am Set von Kevin Allein zu Hause und Kevin Allein in New York oder so
Gremlins
gelernt. Genau, aber es gibt da so mehrere so Passagen, wo es einfach darum geht mit, wie kriegen wir jetzt eine natürliche Reaktion aus den Kindern heraus? Die sind gerade eine Stunde fünf und eigentlich raucht die in der Kopf und dann müssen ja gleichzeitig noch hier ihre Schularbeit und so, können sie ja alles nicht ruhen lassen. Ich glaube, es ist ein Wahnsinnsunterfangen, irgendwie das auf die Beine zu stellen. Und
auf diese jungen Schultern auch zu laden.
Ja, total. Ja. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das selbst irgendwie zu machen, diesen Druck auch jetzt zu haben. So der Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die das Golden Trio halt in den Film gespielt haben, die hatten ja irgendwie noch den Vorteil mit, naja, wir drehen jetzt erstmal einen Film und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ob es überhaupt findet, ja.
Und jetzt ist da schon diese große Ankündigung, pro Buch eine Staffel, das Ganze könnte ein 10-Jahres-Projekt geben. Da wurden schon unglaubliche Ressourcen reingesteckt, da wurden Sets gebaut, die nicht nur für die erste Staffel halten sollen, sondern bis zum Ende durchgezogen werden. Also so wurde so eine ganze Infrastruktur etabliert und die lastet jetzt irgendwie so, nicht nur auf die allein, weil wie gesagt, das sind nur die Kinderdarsteller, die werden jetzt nicht über Erfolg und Niedergang dieser Serie entscheiden, aber irgendwie sind das ja doch die Figuren, die uns durchziehen müssen und wo auch, glaube ich, die Hoffnung besteht, dass die bis zum Ende alle dabei bleiben. Das haben ja die Harry Potter Filme wirklich, das ist fast ein Wunder, dass Harry Potter so konstant irgendwie seinen Cast durchziehen konnte. Die haben natürlich nebenbei auch ab und zu hier mal jemanden ausgetauscht, aber es ist nie wirklich gravierend geworden und selbst sowas wie Dumbledore, was ja vielleicht die prominenteste Neubesetzung war nach Teil 2 ergibt irgendwie sehr viel Sinn, weil sich ab Teil 3 auch der Tonfall sehr geändert hat. Hogwarts hat auch so ein halbes Makeover.
Und da im Kostüm auch bekommen. Viel machbar ist mit einem großen langen Bart, der jetzt vielleicht verdeckt, dass das Gesicht etwas anders aussieht, vor einem Kind zumindest. Ja.
Aber überleg mal, wie das gewesen wäre, wenn Emma Watson damals, wann war das, nach dem fünften Teil oder so?
Hat sie überlegt, ob sie
ausgestiegen wäre. Das hätte, glaube ich, schon so einen Knick in der Reihe verlassen, egal wie gut die Person ist, die danach kommt. Das wäre sehr schwer gewesen, glaube ich, aufzufangen. Und deswegen drücke ich den dreien die Daumen, dass sie das packen. Weil, also sie wirken auf das, was man aus der Distanz sagen kann, schon wie eine Top-Besetzung.
Man kann ja noch nicht viel sagen, genau. Wir haben ein paar Einblicke von ihnen von Taylor gehabt und von Arabella ging auch das Casting-Video rum. Das fand ich ganz süß, wo dann alle sofort sagen, ah, oh, ist total die Hermine, genau wie sie sich so gebärdet und so. Im Vorfeld war ja ein bisschen spekuliert worden, ob wir vielleicht eine schwarze Hermine bekommen. Und als dann diese Verkündung stattfand, dachte ich so irgendwie, ja, ich verstehe, warum sie keine schwarze Hermine besetzt haben, denn wenn wir zurückschauen, schon Noma Dunume Sveni, die im Theater die Hermine gespielt hat, hat ja ganz viel Backlash gekriegt und jetzt der Snape-Darsteller muss auch mal mit ganz viel Rassismus klarkommen. Das jetzt noch einem Kind überzuhelfen, was sowieso schon so eine Riesenrolle zu tragen hat, ist irgendwie natürlich traurig, wenn man das auch ein Stück weit darauf zurückführen kann, aber gleichzeitig glaube ich ja auch, dass die drei jetzt erstmal gut gefunden sind und auch vielleicht gut zusammenpassen. Insofern, hattest du eine Hoffnung dahin, dass da mehr Diversität ins Haupttrio reinkommt?
Also,
keine
Vorstellung. Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich glaube, wie gesagt, als ich das Bild gesehen habe, dachte ich, passt alles perfekt. Ja. Und den Rest, glaube ich, wird sich damit entscheiden, wie sie halt in
wie
der
sie
Serie
spielen.
Ja. Ich glaube, wie gesagt, bei Kinderdarstellern halt wahnsinnig schwer, weil du wenig Vorlauf hast. Was ich halt jetzt interessant finde, der Draco Malfoy-Darsteller, Locksprat, hat tatsächlich diesen Vorlauf, denn er ist gerade in dieser Lord of Flies-Serie zu sehen, die, glaube ich, bei Wow bei uns streamt, hat Anfang des Jahres auf der Berlinale die Premiere gefeiert und da habe ich den gesehen und das war halt sofort, natürlich spielt dieser junge Mann Draco Malfoy, weil er perfekt irgendwie das einfängt, was du irgendwie aus dem Buch mitnimmst, was du auch irgendwie aus den Filmen im Hinterkopf hast. Er ist unfassbar arrogant und fies, so er kann dir diese kalte Hand hinstrecken, wie das Tom Felton am Anfang des ersten Teils macht. Und ich habe auch dieses Arabella Stanton Video gesehen und dachte, das ist, wie sie da redet, wie sie sich bewegt irgendwie, das hat schon ganz viele von diesen typischen Hermine-Manierismen, die ich auf alle Fälle irgendwie mit der Figur verbinde und was, glaube ich, schade wäre, wenn sie nicht drinne wären. Wir haben halt jetzt wenig konkretes Filmmaterial, um wirklich festzumachen, keine Ahnung, wie genau sie die Figuren auf den Kopf treffen. Und ich würde mir irgendwie wünschen, dass sie vielleicht auch nicht 1:1 Klone von
dem sind,
was es schon gibt.
Das ist halt die größte Hoffnung, dass sie nur kopiert wirken, statt ihre eigene Figur zu entwickeln. Aber genau, das muss ich einfach finden. Ich habe auf jeden Fall auch Herr der Fliegen geguckt mit diesem Wissen, okay, dieser Schauspieler wird den jungen Draco Malfoy spielen und habe dann sehr laut gelacht, dass in Episode 1 auch irgend so eine Zeile kommt, wo er von seinem Vater spricht. Mhm. Und ich dachte, ist das absichtlich da reingekommen oder ist das einfach purer Zufall, dass dieser Junge auch schon seinen Vater zitiert als einflussreichen Gesellen? Und dann fand ich auch noch ganz spannend, dass natürlich die jetzt auch immer mit ihren Vorgängern verglichen werden und dass sowohl Daniel Radcliffe als auch Tom Felton ihren Nachfolgern jetzt, wenn man so nennen möchte, einen Brief geschrieben haben, um sie zu beglückwünschen und ihnen alles Gute zu wünschen und viel Spaß und so. Wobei natürlich gleichzeitig da auch schon so ein bisschen sich andeutet, was eine der großen Herausforderungen jenseits der Filme für die Jungdarsteller sein wird, weil sie sich ja jetzt immer auch in Interviews wahrscheinlich stellen werden mit: Und hast du denn gesehen, wie dein Vorgänger Daniel Radcliffe das gemacht hat, und sich vergleichen lassen müssen? Und
ich frage mich wirklich, ob sie bei Interviews so Listen rausgeben mit: Diese zwei Fragen dürft ihr nie stellen. A, J.K. Rowling, und B, auf keinen Fall irgendwie in Bezug auf die vorherigen Darsteller, die alten Filme.
Ja.
Weil das wird ja so ein endlos Loop an
Natürlich.
Sachen. Aber ich fand das auch sehr toll irgendwie von Tom Felton und Radcliffe, dass sie sich da, keine Ahnung, auch das so öffentlich gemacht haben, um gleich irgendwie so diesen Support auszusprechen. Emma Watson ist ja ehrlich gesagt ein bisschen von der Oberfläche verschwunden, was jetzt nicht heißt, dass ihre Karriere nicht läuft, sondern das ist eine ganz bewusste Entscheidung von ihr. Aber das wäre natürlich schon schön, wenn sie auch irgendwie Arabella ihren Segen so im Geiste gibt.
Ja.
Ich hoffe, dass diese Kinder sehr gut behütet werden, dass sie ein sehr gutes Schutzumfeld haben in diesem Produktionsrahmen, dass, ich weiß nicht, also keine Ahnung.
Daniel Radcliffe ist ja sogar so weit gegangen zu sagen, bitte lasst uns nicht Geister im Leben dieser Kinder werden, weil sie immer wieder angesprochen werden. Das fand ich auch ein sehr schönes Bild. Ob sich da alle Welt dran hält, ist natürlich für mich fraglich, aber ich fand es zumindest als Aufforderung und Sensibilisierung dafür eine gute Sache, weil die wachsen jetzt ja wirklich mit Instagram und allem auf. Die haben alle schon Kanäle, die da jetzt schon vor der Serie gepflegt werden. Und,
was
die,
der alte Cast ja auch nicht
nee,
hatte.
Nee, also 2001 war eine ganz andere Zeit.
Wie ich so an Schnipsel über Daniel Radcliffe drangekommen bin, über irgendwelche Zeitschriften, weiß ich noch. Das ist so bizarr. Und jetzt sind die, könnten eigentlich schon omnipräsent sein. Und Arabella Stanton selbst hat ja auch Hermine schon mal quasi angespielt, nämlich angesprochen hier in der Hörspiel-Neuauflage, die jetzt auch kam. Was auch ganz komisch ist, weil das ist gerade irgendwie so ein weiteres konkurrierendes Harry-Potter-Projekt, weil das Hörspiel kommt ja nicht einfach so ums Eck und sagt, hey, wir haben das mal neu vertont, sondern hey, wir haben das Blockbuster-Hörspiel gemacht, nämlich mit Keira Knightley, mit keine Ahnung, wer ist da alles dabei?
So viele Leute.
So viele, ja, es fällt mir keine ein schlechtes
Ich warte nur darauf, dass irgendwann einer von den Schauspielenden, zum Beispiel Kit Harington, jetzt für Lockhart besetzt wird in Teil 2, weil er den ja schon mal gesprochen hat, dass da noch eine weitere Verquickung stattfindet. Aber mal gucken.
Ja, also warum nicht?
Ich war auf jeden Fall, oder ich bin überrascht, wie, als die nach und nach auch die Erwachsenendarsteller bekannt gegeben wurden, wie jung diese Erwachsenen noch sind. Zum Beispiel Belle Pauli, die habe ich gefühlt, die habe ich doch gerade erst in Diary of a Teenage Girl gesehen und jetzt spielt sie Tante Petunia. Aber das ist natürlich in Wahrheit viel näher dran als an den Büchern, als wir das so kennen. Also Harry ist ja seinen Eltern geboren worden, kurz nachdem die ihren Schulabschluss gemacht haben, und dann waren sie kurze Zeit später auch schon tot, und deswegen sind eigentlich buchgetreu alle Erwachsenen so in Snapes und Lupins Generation so Anfang, Mitte 30, als sie in den Büchern auftreten. Das war ja für die Filme wegen Alan Rickman verändert worden. Dass die alle ein bisschen älter gemacht wurden. Finde ich aber tatsächlich auch eine Chance, weil man jetzt sagen kann, okay, dadurch ist auch eine größere Unterscheidung möglich, weil das eine ganz andere, sich anders anfühlt in ihrer jüngeren Erwachsenen-Dasein, als wenn sie jetzt schon 40, 50 gestandene Erwachsene sind.
Ich finde das wahnsinnig spannend in Bezug auf Snape, weil bisher war ja diese Dynamik mit, naja, er ist halt der fiese alte Lehrer, und jeder hatte ja diesen fiesen alten Lehrer, nehme ich mal an, im Unterricht. Und jetzt ist ja Snape eigentlich jemand, zu dem du als Kind aufschauen könntest. Der ist jung und cool, so, weißt du, das ist jemand, der mit ihrem Pausenhof auch über, weiß nicht, den neuen Batman-Film reden könnte. Natürlich nicht im Harry Potter-Universum, aber zumindest ein Lehrer, der irgendwie nahbar wirkt, der begreifbar wirkt. Und das wird ja noch spannender, wenn du eigentlich einen sehr jungen, coolen, lässigen Slytherin-Zaubertrank, Tränkelehrer dadurch
haben könntest.
Genau, haben könntest, und trotzdem gibt es da irgendwas ganz Widerspenstiges in ihn, und du verstehst das nicht, warum du nicht an ihn rankommst oder warum er dich so abstößt. Also das ist, glaube ich, eine der Dynamiken und vielleicht auch die, wo sie bisher so im Voraus am deutlichsten gemacht haben, dass das einer der größten Unterschiede zu den bisherigen Adaptionen sein wird, bin ich wahnsinnig gespannt, wie sie das rüberbringen. Und also danach habe ich auch mehr Hunger irgendwie nach diesen, ihr kennt es, aber jetzt treten wir so einen leichten Schritt zur Seite und schauen so schräg nochmal drauf. So, vielleicht könnte das eine neue Perspektive werden. Ja. Es gab ja jetzt auch diverse Setbilder, die Dumbledore am Strand und so gezeigt haben, wo ja auch spekuliert wurde, was macht er da? Kriegen wir Dumbledore ab der ersten Folge irgendwie so als so ein Seithandlungsstrang mit, wie er schon mal irgendwie vorbereitet, was dann erst in Deathly Hallows oder so wichtig werden wird. Also das sind wirklich so Dinge, wo ich hoffe, dass die Serie ganz, ganz, ganz viel macht, um einfach diese komplexe Welt mit den ganz vielen Figuren, dass es nicht nur Harrys Point of View ist, sondern wir im Endeffekt noch ganz, ganz viele Seiteneinstiege bekommen, von denen wir bisher gar nicht so wussten, wie spannend die sein könnten. Also so ein bisschen das, was die Andor-Serie jetzt zu Rogue One oder so geworden ist. Du hast irgendwie auf der einen Seite den großen Hauptfilm und denkst, du kennst Cassian Andor als Figur und auf einmal wird klar, nie hinter Cassian Andor steht ein ganz komplexes Geflecht aus ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Figuren und Handlungssträngen, die dann irgendwie so in seinem Charakter und in dem finalen Opfertod zusammenlaufen. Aber was bedeutet das eigentlich alles?
Ja. Genau, über diese Abweichung und Möglichkeiten, anderswo hinzugehen, würde ich gerne später noch ein bisschen genauer reden. Bleiben wir noch kurz beim Cast. Wir werden jetzt natürlich nicht alle 60 Leute durchgehen, aber ich würde dich gerne mal fragen, wenn du dir diese Erwachsenen-Cast-Liste anschaust, da sind ja schon ein paar Namen dabei, die man auch kennen kann. Gibt es da irgendjemand, der dich sofort angesprungen hat und wo du sagst, oh, das finde ich irgendwie spannend, den jetzt in dieser Rolle zu sehen, dass davon verspreche ich mir was oder das vielleicht auch findest du furchtbar, kann ja auch sein. Gibt es irgendeinen oder eine, wo du sagst, da freue ich mich besonders drauf, das mal auf der Bildschirm zu erleben?
Ich glaube, Nick Frost ist momentan so ein Kandidat, an dem ich mich echt reibe.
Ja.
Weil einerseits ergibt das sehr viel Sinn, ich verstehe das. Aber es wirkt andererseits auch zu kurz gedacht. So, ja, Nick Frost hier ist eine britische Schauspiellegende, hat ganz viele von diesen Kultsachen gemacht, hat alle Fanherzen erobert mit der Cornetto-Trilogie, ist so einfach auch irgendwie der Hagrid-Dude. Aber er ist halt nicht in der Klasse von Robbie Coltrane für mich. Und gleichzeitig ist er zu nah an Robbie Coltranes Hagrid modelliert, was wir bisher gesehen haben auf den ersten Bildern, im Trailer, deswegen, das ist so ein alle Sympathiepunkte, aber es fühlt sich immer nur wie so was Blasses, Abgepauschtes an und das finde ich ganz, ganz, ganz seltsam. Da ist jetzt zum Beispiel Papa Isidro als Snape natürlich deutlich aufregender. John Lithgow.
Das Witzige ist, ich saß hier vor einem Jahr mit Jenny und habe auch mit ihr darüber geredet, dass ich das noch gar nicht in meinem Kopf vereinbaren kann. John Lithgow, den großen, schon auf bösere Wichtrollen häufig abonnierten Schauspielenden, jetzt in dieser gutherzigen Rolle zu sehen. Aber inzwischen, nach einem Jahr, habe ich mich irgendwie an diesen Gedanken auch gewöhnt und fand von Jennys Argument ganz cool, dass sie meinte, da bringt er dadurch ja schon von Anfang an auch so eine Komponente mit von, da schlummert was in diesem guten alten Opa, was gefährlich ist, was irgendwas Mächtiges, was dann einfach schon vorhanden ist. Und das finde ich dann irgendwie auch vielleicht spannend, wenn sie das von vornherein schon immer mal aufblitzen lassen, dass das nicht einfach nur so ein tatteriger Schulleiter ist, sondern einer, der wirklich von der Zauberwelt geehrt und gefürchtet wird. Ja.
Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin deutlich gespannter auf die Kinderdarsteller als auf die Erwachsenen. Also jetzt auch, wenn ich mir so weiter anschaue, Jenny McTree als Minerva McGonagall, auch so ein ähnlicher Case wie Nick Frost, so sehr abgepauscht. Ich sehe nur nicht das eigene irgendwie darin. Es ist kompliziert.
Also ich finde es zum Beispiel spannend, wenn ich mir so ein bisschen mehr die Nebenrollen aktuell noch anschaue.
Wer
zum
ist
Beispiel
dein
Bertie Carvel, nachdem ich jetzt A Knight of the Seven Kingdoms gesehen hatte. Ich kannte ihn ja vorher nur aus Jonathan Strange, aus Jonathan Strange und Mr. Noel der Serie. Und jetzt hat er auf einmal Prinz Baelor Targaryen gespielt und wird Cornelius Fudge verkörpern, wo ich dachte, das muss ja auch echt ein breites Spektrum sein, was er dann abbilden kann. Da bin ich super gespannt drauf, wie er jetzt diesen Politiker scharwenzelnd durch die Zaubererwelt geben wird. Ansonsten bin ich auch sehr gespannt auf Catherine Parkinson, die Mrs. Weasley spielen wird. Die kenne ich vor allem aus Humans, aber natürlich auch aus die IT-Crowd. Die eine Frau in die IT-Crowd kann ich mir super vorstellen, weil sie einfach so einen sehr verschmitzten Humor mitbringt, aber gleichzeitig auch so eine Wärme, die Mrs. Weasley brauchen würde. Und jetzt natürlich auch eine viel jüngere Version als die wir aus den Filmen kennen, finde ich sehr spannend. Und zuletzt würde ich außerdem noch Johnny Flynn hervorheben. Der ist ja eigentlich, der hat sowieso so eine spannende Karriere, dieser Herr. Der ist ja eigentlich Musiker lange Zeit gewesen, hat dann aber auch so langsam Serien- und Filmprojekte gemacht, wie bei Netflix Lovesick oder die Jane Austen-Verfilmung Emma, The Outfit. Und ihn jetzt so als Mr. Malfoy zu sehen, kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen.
Ich glaube auch, dass er zusammen mit Lock Spread wirklich so eine Banger-Kombination so eine einfach ist. Dynamik also hat, das, was ja. In den Originalfilmen ist halt diese Vater-Sohn-Beziehung zwischen Malfoy, weiß nicht, die funktioniert einfach von Anfang an. Das ist nie irgendwas, was die korrigieren mussten oder so, sondern das hat sofort Klick gemacht. Und ich finde es auch schön, dass die beiden auch jetzt noch befreundet irgendwie sind und immer mal wieder diesen Austausch haben. Aber doch, Johnny Flynn ist eigentlich ein geniales Casting. Und mir ist gerade noch aufgefallen, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, Anton Lesser als Garrick Ollivander.
Ja.
Das könnte auch ein 100% Casting sein.
Kennst du ihn vor allem aus Game of Thrones oder was fällt dir da so ein?
Ja, Game of Thrones, nee, und natürlich Anton Lesser jetzt hier wieder. Endor.
Endor natürlich, Star Wars.
Ich habe Angst, dass ich diesen Podcast hier halb kaper, um mal wieder allen Leuten Endor zu empfehlen. Aber was Anton Lesser in Endor einfach, er steht in einem Raum eigentlich nur und hat Büromeetings, das ist seine Aufgabe. Aber wie er Worte formuliert, wie er die über die Lippen, über die Zunge rollt, das ist der absolute Wahnsinn. Und Ollivander ist sowieso eine meiner lieblingsunterschätzten Star Wars-Figuren.
Harry Potter-Figuren.
Weil, also klar, du hast diesen prägenden Moment mit der Zauberstabübergabe und später nochmal irgend so ein Echo, aber er ist jetzt keine Figur, die jedes Mal auftaucht. Aber trotzdem ist er für mich so eine grundlegende Figur, um die Mythologie dieser Welt zu erden. Dieser ganze Laden, dieses Reingehen, diese 1000 Schachteln, dieses...
Die Geschichte, die er dann auch mitbringt mit seiner schon lange zurückreichenden Zauberstabproduktion. Aber ich fand ihn als Figur auch immer insofern spannend, dass er nicht so eine einfache, sofort liebenswerte Figur ist, sondern dass er irgendwie fast so einen Funkel in den Augen kriegt, wenn er von Voldemort spricht, dem er da seinen mächtigsten Zauberstab anvertraut hat. Also das ist schon spannend. Und dass er natürlich dann im 7. Film nochmal wiederkommen kann, ist auch eine schöne Rahmung des Ganzen.
Er ist eine der Figuren, wo du wirklich glaubst, diese Welt existiert schon 100 Jahre und Ollivander lebt auch schon mindestens 100 Jahre in dieser... Ja.
Was mir mit, muss ich zugeben, somit am meisten Bauchschmerzen macht, ist, dass wir als Professor Flitwick nochmal Warwick Davis bekommen, der ja schon in den Filmen Professor Flitwick gespielt hat. Und als das verkündet wurde, dachte ich, nee, das machen die jetzt nicht, das ist irgendein April-Scherz oder irgendwas. Da finde ich, dass die Serie irgendwie so einen Schritt macht. Also entweder sagen sie von vornherein, wir besetzen Leute wieder oder verquicken das ganz, was ich natürlich eigentlich nicht will, oder sie trennen das. Aber warum jetzt ihn nochmal, selbst wenn er in einem anderen Kostüm vielleicht jetzt auftritt, zu haben, das ist irgendwie so, gibt es nicht genug kleinwüchsige Darsteller, die man dafür einsetzen kann? Oder was soll das?
Also auf der einen Seite finde ich es wahnsinnig berührend irgendwie, dass sie ihn so als Teil der Harry Potter Familie anerkennen und... In Star Wars ist das ja auch, dass er immer mal wieder zurückgekehrt wird oder jetzt hier Willow. Er hat halt irgendwie die drei Rollen, auf die er festgefahren ist und dann dürfte er außenrum in den Franchise immer wieder mitmachen. Ich fand's aber auch, irgendwie wirkt's off, dass er exakt die gleiche Rolle spielt. Ich finde auch, das Einzige, was die Serie wirklich richtig machen kann, ist so weit wie möglich den Abstand zu den Filmen wählen. Ich bin auch, glaube ich, nicht glücklich, wenn sich herausstellt, dass das Intro von John Williams untermalt werden wird. Das fühlt sich einfach falsch an. Also ich wäre auch wahnsinnig schockiert, wenn sie endlich das Hogwarts-Schloss von außen enthüllen und es hat die gleiche Silhouette das Harry Potter-Schloss, weil das ist was sich die Filme irgendwie erarbeitet haben. Und warum würdest du es neu verfilmen, wenn du nicht einen neuen kreativen Ansatz wählen willst? Und ich meine, zumindest was wir jetzt von dem Hogwarts-Schloss sehen, da sind ja auch schon neue Akzente drin. Irgendwie ist deutlich mehr wirklich verwurzelter wirken zu lassen. Vielleicht auch so ein bisschen inspiriert von dem Harry Potter-Spiel, was jetzt vor ein paar Jahren kam, dieses Hogwarts Legacy, wo du ja auch irgendwie das Gefühl hast, okay, dieses Schloss kann auch noch anders wirken, ohne jetzt sofort an Magie einzubüßen, sobald du halt nicht die ikonischste aller Silhouetten hast. Aber ja, Warwick Davis, so John Williams hatte ich auch schon, keine Ahnung, selbst das Harry Potter-Logo für die Serie, was sie jetzt enthüllt haben, das wirkt immer mit...
Wir
nimm
haben
das Original-Logo.
So
ja, aber mach es auch irgendwie ein bisschen einfacher, ein bisschen, dass man es leichter ausschneiden kann. Keine Ahnung.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist ein schwerer Grenzgang von, wir kennen das und wollen das euren Köpfen jetzt nicht absprechen, dass das einfach da lebt gleichzeitig. Ja, die, der sich da loszusagen. Ja, ja, aber zumindest spielt Warwick Davis nicht nochmal Griffox, sondern da ist ein anderer Darsteller, Lee Gill, kennt er zum Beispiel aus den Joker-Filmen besetzt worden. Mhm. Den fand ich dann schon wieder ganz spannend. Mal gucken, ob er noch erkennbar ist unter der Koboldsmaske dann.
Ich glaube jetzt nicht, dass Flitwick so eine große Rolle hat. Insofern wird das ja kein tragender Teil der Serie sein.
Meinst du? Denke aber schon, dass die Lehrer mehr Zeit natürlich als in den Filmen bekommen, dass wir sie besser kennenlernen können. Wenn jetzt sogar Professor Binz besetzt wurde als Geschichtslehrer, Geist.
Mein Pitch für eine Harry Potter Staffel ausgekoppelt. Jede Stunde eine Unterrichtsstunde, also jede Serienstunde eine Unterrichtsstunde. Und wir haben einfach nur diese ganzen Klassenzimmer, durch die wir gehen und sehen, wie die Schüler gelangweilt irgendwie zuhören und auf irgendwelche Buchseiten blättern müssen.
Ja, ja. Zu guter Letzt vielleicht noch ein Wort zu Voldemort. Der wurde ja, also es ist...
Enthüll das Casting hier live im Podcast.
Hier, jetzt bist du erst aufgefahren. Er wurde wahrscheinlich noch gar nicht besetzt, obwohl immer wieder Gerüchte sich ranken. Cillian Murphy musste schon mehrfach, weil er Favorit ist, bei den Fans ablehnen und abstreiten, dass er da dabei ist, irgendwas gehört hätte. Selbst Paul Bettany war dann im Gespräch und hat gesagt, nein, ich weiß da nichts von. Und unterdessen wünscht sich Ralph Fiennes Tilda Swinton und untergräbt damit das Cynthia Erivo-Gerücht. Also es ist viel los an der Voldemort-Front und ich will tatsächlich überrascht werden. Also ich will das vorher gar nicht wissen, auch wenn wir es natürlich als RedakteurInnen als erstes mitbekommen würden. Aber ich wäre das nicht cool, wenn du da reingehst und in der ersten Folge siehst du, wie Voldemort ins Haus von Harrys Eltern geht und du denkst, nein, nicht der.
Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht, dass er schon in der ersten Folge vorkommen könnte.
Also es kann ja auch wie den Filmen laufen, dass sie sein Gesicht da einfach im Dunkeln halten und dann kriegen wir ihn gar nicht in Staffel 1. Das ist ja alles noch gar nicht fest verkündet. Also nichtsdestotrotz hätte ich aber schon gern dieses Überraschungsmoment, was noch
lebt. Ich meine, das ist ja eigentlich so das einzige Casting-Element, das sie sich bisher aufgehoben haben, was jetzt relevant für Harry Potter und der Stein der Weisen ist. Hättest du denn irgendwie so einen Wunschkandidaten? Ich meine, Cillian Murphy ist, glaube ich, sehr unrealistisch, dass er dafür unterschreiben wird.
Nee, ich habe tatsächlich auch gar keinen im Kopf, wo ich sage, den will ich insgeheim sehen. Daran muss ja auch so ein Stück weit die Überraschung wohnen, dass es vielleicht auch jemand ist, den ich gar nicht vorher im Kopf hatte.
Was ist eigentlich, wenn Voldemort nicht wirklich wie ein Mensch aussieht, sondern eher wie so ein halbes Geistermonster oder so skizziert nur wird?
Theoretisch hat er ja auch, wenn er Harrys Eltern ermordet, schon eigentlich diesen Look, den er dann später, wenn er am vierten Teil aus dem Kessel steigt, hat.
Wer kennt ihn nicht?
Wer kennt ihn nicht?
Das war sein
bester
Look. Der Kessel-Look.
Deswegen ja, also da müssen wir uns hoffentlich noch gedulden und ich hoffe auch, dass es nirgendwo durchsickert, weil jemand am Zaumgast mal ein richtiges Foto macht. Aber lass uns an
ich
der
sage, es gibt schon Bilder, Leute wissen einfach nur nicht, dass das dann Voldemort in dem Moment sein soll. Er sieht einfach aus wie so ein 90er Jahre.
Der letztens mit Kaffeebecher am Bahnhof geknipst wurde.
Hermines Vater von wegen.
Gut, aber lass uns doch noch ein Stück jetzt auf das Videomaterial schauen, was wir schon zu sehen bekommen haben. Denn im März 26 kam ja ein erster Trailer und das war so unser erster Einblick. Und ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen hatten, dass am Tag vorher dieses erste Bild vom Quidditch Harry von hinten bewegt sich aufs Stadion zu, das Licht ist schön warm und wir freuen uns drauf und denken, oh, jetzt kommt bald der Trailer. Wir haben den Trailer geschaut und ich habe einen Text geschrieben, ich weiß schon gar nicht mehr, was da die Überschrift hatte, irgendwie sowas wie spaltet mich in 7 Horcruxes. Was nicht heißen soll, dass der Trailer an sich jetzt völlig grottig unterirdisch war, aber er hat doch sehr viele Gefühle in mir ausgelöst, dass ich ihn geschaut habe und gesagt habe, okay, dieser Begriff des Uncanny Valley, also dass man was anguckt und irgendwie stimmt da was nicht mit der Wahrnehmung, die man sonst so hat, als wenn die ganzen Darstellenden mit einem schlecht gebauten Viersafttrank jetzt da auftreten und versuchen, die Filmrollen auszufüllen, kann ich schon verstehen, dass es auch vielen im Internet da draußen ähnlich wie mir geht, dass ich dachte, irgendwie hat das so ein bisschen KI-Feeling oder Cosplay-Feeling, was natürlich daran liegt, dass wir die einfach alle noch nicht kennen. Also wir haben natürlich jahrelang sozialisiert von den Filmen diese Menschen im Kopf, die unzählige Male geschaut, die diese Rollen verkörpern. Das ist also eigentlich ein bisschen ungerecht natürlich auch gegenüber den Neuen, die wahrscheinlich gut besetzt sind und noch gar nicht jetzt in 2 Minuten zeigen können, was in ihnen steckt, die zu haben. Aber wie war dein Gefühl, diesen Trailer zu schauen? Hast du ihn mehr als einmal geschaut, als er kam?
Ich habe ihn wirklich schon oft geschaut, vermutlich der Trailer dieses Jahr, den ich am öftesten gesehen habe, einfach nur um für mich herauszufinden, wie ich dazu stehe. Ich habe dann auch nicht damit gerechnet, dass ich es so kompliziert finde. Also erstmal finde ich, vom Aufbau ist er eigentlich sehr gelungen. Dieses langsame Vorstellen, erstmal die kalte Welt der Dursleys und dann sagt Hagrid Hogwarts und in dem Moment klopfst du im wahrsten Sinne des Wortes an die Tür, die Tore öffnen sich, was ja auch einer dieser quintessentiellen Harry Potter Momente ist, einfach dieses Hineinlaufen in das Schloss zum ersten Mal, die Lichter in der großen Halle, all das zu sehen, diese Wärme, die dich da wirklich überrumpelt, wenn du den Chris Columbus Film das allererste Mal schaust oder eigentlich, wenn du ihn jetzt noch schaust, das ist ja irgendwas, was auch dieses Stufenweise von zuerst das Schloss in der Dunkelheit, die Kamera geht da leicht hoch über den schwarzen See, die Laternen und all das und immer tiefer hinein und irgendwann sitzt du halt genauso wie Harry völlig glücklich beseelt an diesem Tisch, wo mehr zu essen ist, als du jemals in dich hineinstopfen kannst, umgeben von Menschen, die sich alle freuen, dass du da bist zum ersten Mal irgendwie.
Aber das zeigt ja der Trailer noch nicht.
Genau, so weit sind wir ja gar nicht. Aber ich glaube, diesen Grundgedanken wollten sie mit dem Trailer auf alle Fälle imitieren, dieses Ankommen, Zurückkehren, was auch immer, nach Hogwarts. Was mich, glaube ich, am meisten bei dem Trailer gestört hat, ist der Ausblick auf die visuelle Umsetzung der Serie, weil es sieht leider sehr wie eine Serie aus. Es sieht leider sehr wie eine HBO-Serie aus. Und das ist eigentlich komisch, dass ich das sage, weil HBO verbindet.
Sollte eigentlich ein Aushängeschild sein für
genau,
die.
Genau, mit Qualität, mit hohen Standards. HBO hat diese eine Fantasy-Serie namens Game of Thrones gemacht, die ja auch ein bisschen wegweisend war, was so das ganze Seriengeschehen in den vergangenen 10 Jahren angeht. Und trotzdem komme ich in dieser ersten Hälfte, die noch so richtig im Großbritannien der 90er Jahre verankert ist, das Gefühl, ich gucke gerade eher eine neue Folge von Adolescence. Mhm. Auch wenn diesen Shot, den du kurz auf Dudley hast, denke ich mir auch, ja, perfekt gecastet, das ist der Dudley. Also der muss kein Wort reden, ihr müsst mir nicht mehr über den erzählen. Ich verstehe
sein
sofort
Gesicht sagt alles.
Die Dynamik. Also wie gesagt, da wurden wahnsinnig clevere Entscheidungen getroffen. Keine Ahnung, wie er in der Serie selbst wirkt, aber nur dieses eine Bild hingeworfen und du hast sofort einen Begriff einfach von dieser Figur.
Aber ich glaube, es ging auch vielen, habe ich dann zumindest als Reaktion auf den Trailer gesehen, so dass sie diesen Look nicht so richtig greifen konnten oder auch nicht mit Hogwarts sofort assoziieren konnten, weil es einerseits sehr dunkel ist und andererseits diese Farben schon recht ausgebleicht wurden mit was auch immer für Filter sie darüber gelegt haben. Glaubst du, dass das was sie später noch anpassen werden, jetzt wo sie die Reaktion gesehen haben, dass Leute meinten, das sieht nicht aus wie Hogwarts? Oder ist es jetzt müssen sie dran festhalten, nachdem sie das einmal so rausgehauen haben?
Also ich hoffe insgeheim schon irgendwie, dass sie nochmal nachdenken über die Farben, die sie in ihrer Serie haben. Das Problem ist ja, vieles davon ist ja gedreht und du kannst nicht alles in der Postproduktion kurzfristig nochmal umschmeißen. Natürlich sieht man das immer mal wieder, dass irgendwie ein erster Trailer zu irgendwas veröffentlicht wird. Jetzt glaube ich neulich erst den neuen Hunger Games Film. Guck da mal die beiden Trailer direkt hintereinander. Das ist schon sehr interessant, wie sich die teilweise in Farben, aber dann teilweise auch schon in CGI erweiterten Hintergründen und so weiter unterscheiden. Deswegen auch immer so ein sich auf sehr dünnem Eis bewegend, wenn man allein anhand eines Trailers irgendwie über die finalen Bilder eines Films urteilen will. Plus wir haben ja die bisher auch nur, keine Ahnung, halt in der Auflösung gesehen, wie wir es bei YouTube oder wo auch immer wir den Trailer geguckt haben, geschaut haben. Ich meine, wer weiß, ob die Streaming-Kompression bei HBO Max dann so viel besser sein wird, aber das ist ja auch noch so. Wir haben die Bilder noch nie in ihrem vollen Umfang geschaut, noch nie in ihrem kompletten Kontext, sondern halt ist zusammengereiht in diesen etwas mehr als 2 Minuten, aber mir gefallen sie ehrlich gesagt nicht. Ich finde, sie transportieren nichts von dem, was ich mir von der Harry-Potter-Geschichte erhofft habe. Und es tut mir wahnsinnig leid für die tollen Sets, die du schon irgendwie von Hogwarts so angedeutet siehst. Ich bin komplett obsessed von diesen ganzen Drohnenshots, die seit Monaten im Internet die Runde machen, wo sie
von dieser nachgebauten Stadt, oder was meinst du?
Oder hier den Ligusterweg nachgebaut. Aber auch vom Hogwarts-Schloss, wo du schon so Gartenanlage irgendwas siehst, da ein paar Mauern und erkennst, okay, da steckt schon eine Vision dahinter. Dieses Hogwarts soll sich anders anfühlen. Das hat irgendwie andere, wirkt irgendwie ein bisschen ründlicher, aber auch ein bisschen verwinkelter. Wie gesagt,
Mehr Holz hatte
genau,
ich Eindruck, so diese Treppen, die sich nach oben winden in irgendwelche fernen Regionen. Ja.
Wie, als gehst du in so einen riesigen Baum rein, glaube ich. Das ist so vielleicht eine Inspiration dahinter. Und das mag ich ja, weil Hogwarts gipfelt ja auch in diesem großen Turm, der immer weiter in den Himmel ragt. Aber all das kommt bisher nicht rüber. Und ich habe Angst, dass da wahnsinnig viel Mühe und Detailarbeit in das Produktionsdesign, in die Kostüme, in die Sets, in die Ausstattung so geflossen ist und die Serie visuell nicht in der Lage ist, das alles rüberzubringen, weil sie zu sehr in einem ästhetischen TV-Denken, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, gefangen ist. Und wenn du dir alle Leute anschaust, die hier in entscheidenden Positionen besetzt wurden, das sind ja vor allem Serienmenschen, also Marc Millot als Regisseur, der natürlich auch schon den einen oder anderen Film gemacht hat, aber eben vor allem durch Game of Thrones bekannt ist, Kameramann, keine Ahnung, hat zum Beispiel ein paar Andor-Episoden gemacht. Andor ist eine wahnsinnig gut aussehende Serie, aber die hat irgendwie so ihren eigenen Look gefunden, auch im Star-Wars-Universum, was ja von ähnlichen ikonischen Formen, Farben, Silhouetten und so gezeichnet ist, hat Andor.
Die braucht ja auch so eine gewisse Härte, um im Imperium da irgendwie ihre Stelle zu finden, ja.
Und das sehe ich halt bei der Harry-Potter-Serie bisher noch nicht. Und das fände ich so schade, wenn du über die Harry-Potter-Serie irgendwann so sprichst, wie halt über die nächste Netflix-Serie, die einfach mal hier erschienen ist und keine visuelle Identität hat, weil die Filme haben so viel Identität. Nicht nur, was den Look angeht, sondern auch einfach dieses ganze Gefühl, der Klang. Nicht nur die Filmmusik von John Williams, sondern alles hat da ja einen Sound irgendwie. Also ich könnte diese Filme blind schauen und habe die Bilder dazu wieder da. Und früher oder später komme ich einfach zu dem Punkt, wo ich auch das Gefühl habe, dass die Serienform nicht die richtige Form ist, um Harry Potter zu adaptieren. Man könnte jetzt natürlich das Argument machen, hey, aber die Bücher wurden ja nie so komplett adaptiert. Ich bin da aber jetzt auch, also ich glaube, Harry Potter ist für mich weit über die Bücher inzwischen hinausgewachsen. Irgendwie die Filme sind inzwischen mein Urtext geworden. Und einen Gedanken hatte ich gerade noch. Ah ja, genau. Ich meine, die eine große Stärke, die halt eine Serie am Ende des Tages hat, ist, Serien sind ja eher ein Medium für Drehbuchautoren, Drehbuchautorinnen. Wenn du ja sagst, irgendwie im Kino sind halt die Regisseure irgendwie die tonangebenden Leute, die Geschichte könnte halt wahnsinnig gut erzählt einfach sein.
Aber da muss doch irgendjemand sitzen und sagen, schaut euch doch mal die Bilder an, die muss es noch auch schön aussehen. Naja, also ja, es ging mir ähnlich wie dir, dass ich gesagt habe, okay, diese Kälte oder diese nicht richtig Bilder, die sich mir ans Herz legen, habe ich auch. Unangenehm fand ich auch, wenn dann wirklich so Szenen 1:1 gegenüberstellbar waren, wie diese ganz am Ende im Trailer, wo sie sich im Zug treffen. Und natürlich ist das auch alles im Buch so drinne, aber dass man das wirklich mit den Filmen nebeneinander legen kann und sagen, hier, jetzt fragt er ihn nach seiner Narbe und dann hebt er seine Haare hoch und dann kommt Hermine noch rein. Das fand ich schon so ein bisschen schwierig zu verdauen. Während ich dann bei anderen Szenen sagte, wie zum Beispiel in einer am Anfang schneidet ja Petunia Harry die Haare. Und da sage ich dann als begeisterte Buchleserin, ja, endlich kriegen wir die, wo er seinen Radikalschnitt bekommt und dann lässt die Magie seine Haare nachwachsen. So als erstes, eins der ersten Zeichen seiner Magie, die sich zeigt. Das finde ich dann schon wieder spannender.
Und wie wichtig ist dir dann diese 1:1 Übernahme von Details aus dem Buch?
Gar nicht so sehr, aber wenn ich sehe, dass sie sich mal auf andere Details raufsetzen, als die vielleicht die Filme gewählt hatten, darum geht es mir so ein bisschen, dass ich sage, da in den Büchern gibt es noch mehr, woraus ihr euch bedienen könnt und ihr müsst das jetzt nicht 1:1 übernehmen, aber gleichzeitig ist da eine Grundlage da, um nicht zu sagen, ihr müsst die Filme nochmal kopieren. Genau. Und ja, also irgendwann hoffe ich natürlich, ich sag mal, in 3 Jahren haben wir uns wahrscheinlich alle an die Gesichter aus der Serie gewöhnt und sagen, ja, das sind Harry und Hermine, klar, erkennen wir sofort. Aber an dem Punkt, wo ich sage, ein Tobey Maguire und ein Tom Holland können als Spider-Man gleichzeitig in meinem Kopf leben, da an dem Punkt bin ich noch nicht angekommen bei der Harry-Potter-Serie. Insofern fand ich es auch spannend, dass nach dem Trailer, nämlich zu Ostern, auch ein Special veröffentlicht wurde. Das ist nur, glaube ich, so 26 Minuten lang bei HBO Max, aber man konnte schon mal so ein bisschen in einem Making-of-Hintergrund-Doku reinschauen, was uns denn da noch so erwarten könnte. Wenn ihr das auch mal schauen wollt, findet ihr bei HBO Max als Finding Harry, die Kunst hinter der Magie. Und da habe ich da zumindest bei mir noch für mich noch ein bisschen mehr rausziehen können. Ich glaube, du hast das auch geguckt, oder Matthias? Mhm. Was ist dir davon hängen geblieben oder war das für dich eher so ein, was vorbeigeflogen ist und keinen wirklichen Eindruck hinterlassen hat?
Also mein allererster Gedanke war, hätten sie das anstatt dem ersten Trailer veröffentlicht, glaube ich, wären sie besser gefahren. Weil ja. Ich meine, der Trailer muss ja auch noch nicht so früh da sein, aber auf alle Fälle hat dieses Special warme, einladende Farben. Du hast deutlich größeren Detailreichtum in jedem Bild, als es der Trailer irgendwie dir zu zeigen vermag. Und das, obwohl noch die ganzen Kameracrews und Zeug mit rum stehen. Also du hast da ja nicht die perfekten Bilder, die du irgendwann auf der großen Leinwand oder im Fernseher oder so sehen solltest. Und trotzdem wirkten die so viel greifbarer, nahbarer, lebendiger. Also da hatte ich wirklich Lust und da hatte ich auch wieder diese Neugier. Oh mein Gott, was haben sie denn da gemacht? Das will ich jetzt auf alle Fälle weiter erkunden. Ich meine, das Special an sich, 25 Minuten oder wie lange es auch ist viel zu kurz, glaube ich, um so ein wahnsinniges Projekt in Größe zu streifen. Also es wirkt schon eher wie so ein ausgedehntes Featurette. Wir möchten euch ganz kurz die wichtigsten Stationen irgendwie so durchgehen. Hier habt ihr Casting-Videos, hier habt ihr schon mal so einen kleinen Blick auf ein paar Sets, die euch erwarten. Hogwarts zeigen wir euch immer noch nicht in seiner Gänze. Aber ich mag irgendwie diesen Grundgedanken, dass auch die Harry Potter-Serie sehr umfangreich mit Behind-the-Scenes-Einblicken einfach begleitet wird. Das ist ja, Harry Potter ist ja eins der am besten dokumentierten Franchises in dieser Hinsicht, was es da nicht nur an Making-ofs irgendwie auf Blu-rays und DVDs gibt, sondern auch was du an zusätzlichen Büchern darüber lesen kannst. Ich meine, ich habe zu Hause ein Buch stehen, wo einfach die ganzen Blueprints drin sind von den Sets und so weiter. Und das ist schon, also über Harry Potter kann man auch einfach wahnsinnig viel über das Filmemachen an sich lernen. Und das fände ich schön, wenn das irgendwie als Tradition beibehalten bleibt und du immer irgendwie so einen offenen Dialog mit, oder was heißt offener Dialog? Wir sagen da wahrscheinlich wenig dazu, aber es fühlt sich so an, als reden die Kreativen mit uns. Ich habe das auch sehr genossen Anfang des Jahres bei A Night of the Seven Kingdoms. Da gab es ja auch sehr viel begleitendes Material außenrum. Nicht nur Featurettes und Making-ofs, sondern eben auch so.
Und das hilft ja auch so ein bisschen, dass wir sie diese Serienreise auch begleiten können. Das hilft mir auch genauso wie früher bei Herr der Ringe oder so, wenn vorher schon mal ein paar Peter Jackson-Videos rumgingen.
Also wenn alle Stricke reißen und die Serie nicht gut wird, dann wird es wenigstens interessant zu verfolgen, wie sie entstanden ist.
Die Geschichte des Scheiterns. Nein. Ja. Ich fand auf jeden Fall sehr schön, dass in diesem Special auch noch jetzt endgültig wirklich offiziell bestätigt wurde, dass wir in den 90ern angesiedelt sind. Da hat dann eine Kostümdesignerin so im Nebensatz gesagt, ja, und dann sind wir ja 1991, wenn es losgeht, und das entspricht natürlich genau den Büchern. Finde ich insofern spannend, dass da auch nochmal eine Möglichkeit ist, sich abzugrenzen, zumindest in der Muggelwelt. Auch modisch hat man ja schon viele bunte Kostüme von Mrs. Weasley und Co. gesehen, die da vielleicht die 90er für uns wiederbeleben würden. Wird die Harry Potter-Serie das machen, was Stranger Things für die 80er gemacht hat, für die 90er?
Ja, so sind langsam oder sicher so kommt der 90er-Boom. Netflix hat ja schon mal diese eine 90er-Coming-of-Age-Serie gelauncht vor jetzt auch schon ein paar Jahren, wo ich auch dachte, sind die 80er jetzt wirklich so schnell mit Nostalgie vorbei und jetzt kommen die 90er zurück? Aber ich glaube, das 90er-Gefühl, was die Harry Potter-Serie einfängt, ist schon nochmal so ein spezielles anderes. Ja, klar, irgendwie du hast die, wie die Kostüme und so weiter aussehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass du die popkulturellen Meilensteine der 90er mitnimmst, weil ich glaube, was Harry Potter gut macht, ist, dass sie so ein bisschen ausgeklammert sind. Ich erschrecke jedes Mal, wenn ich die Filme gucke und so Bezug auf was in der echten Welt genommen wird. Ganz magischer Moment für mich in Harry Potter 6, wenn Dumbledore auf diese Reklametafel in der U-Bahn einfach schaut, und das ist so. Da bleibe ich jedes Mal stehen, und das ist so, das ist eigentlich so ein simples Bild, das ist ja irgendwie eine Parfümwerbung oder ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Und du siehst ihn einfach nur, wie er das anguckt, und er hat auch so ein er rätselt darüber, ist ein bisschen amüsiert darüber, aber irgendwie interessiert es ihn auch nicht, aber steht jetzt da und inspiziert das trotzdem, und ich wiederum inspiziere ihn, wie er das Ganze macht. Also ich glaube, da könnte man vielleicht so 90er-technisch auch ein paar interessante Akzente setzen, aber ich hoffe ehrlich gesagt, dass es das Anti-Stranger Things wird im Sinne von, wie referenziell wir auf 80er Jahre Popkultur und so weiter eingehen.
Es ist ja dann doch eine Parallelwelt, eine eigene Welt, die Zauberwelt, in die Harry mit Hogwarts kommt. Und bei mir sind vor allem witzigerweise aus diesem Special diese Robotertiere auch hängen geblieben, wo sie gezeigt haben, ja, wir bauen jetzt hier eine Hedwig als Roboter und haben uns genau die Vögel vorher angeguckt oder Krätze als Ratte. Da sind wir in der Zeit natürlich weiter, dass noch mehr passieren kann, inzwischen animatronisch, auch mit so Puppen, oder jetzt bekommen wir die Feuerkrabben zu sehen, die es nie vorher gab.
Ja.
Da war ich auch so, dachte ich auch so, das interessiert wahrscheinlich kein Schwein, dass ich mich jetzt darüber freue, dass diese Viecher anscheinend in der Serie auftauchen.
Das war auch so ein kurzer Moment. Vor allem, ich kenne die ja in erster Linie aus dem Harry Potter Spiel, dem allerersten Videospiel. Oder keine Ahnung, ob es das allererste war, halt das, was ich früher gespielt habe auf dem Computer. Harry Potter und der Stein der Weisen, und die waren ja fürchterlich, die Biester.
Aber das ist halt spannend, genau. Dann lass es doch von da jetzt gleich weitergehen zu Sachen wie Änderungen oder was die Serie jetzt schon wissentlich anders machen wird als die Filme und Serie und Filme und Bücher. Oder vielleicht auch durch die Bücher, was wir da noch nicht kannten. Da haben ja viele erste Setbilder schon sehr früh auch Sachen verraten. Wie zum Beispiel, fand ich sehr spannend, du hast es vorhin schon erwähnt, Dumbledore ist am Strand zu sehen und trifft da offenbar Nicholas Flamel und seine Frau Perronel. Und Nicholas Flamel ist natürlich der Erfinder des Steins der Weisen, logischerweise Titel der ersten Staffel und des ersten Buches, kam aber eigentlich natürlich in der Erzählung nicht vor. Ist das jetzt für dich schon so ein Hinweis, dass du sagst, da kommen jetzt Figuren rein, die offiziell gar nicht auftraten? Wenn wir jetzt mal irgendwelche Karte des Rumtreibers Fußspuren in Teil 3 rausnehmen, wo dann schon mal so ein Mini-Cameo war, beziehungsweise in Fantastic Beasts-Filmen kam natürlich Nicholas Flamel vor. Willst du das auch sehen, dass diese Erwachsenenwelt da parallel zu den Kindern wächst, dass die vielleicht schon mal nebenbei planen und laut überlegen, sollten wir den Stein der Weisen zerstören oder was sollten wir damit tun?
Ich fände das wahnsinnig spannend und ich glaube, das ist auch das, was ich meine, wenn die Serie ist das Medium der Drehbuchautorinnen, dass da am meisten gerissen werden kann. Überleg mal, du kriegst Harry Potter erzählt, wie du es kennst, aber die Struktur ist komplett verändert und dann ist das, was dich mitreißt, nicht nur die emotionalen Beats, wenn Harry, Ron und Hermine und all das, das funktioniert natürlich, da habe ich keine Zweifel daran. Die haben 25 Jahre lang Zeit gehabt, die Filme zu studieren, die wissen, glaube ich, genau, was da anschlägt. Aber überleg mal, die erste Staffel funktioniert auch so wie so ein kleiner Countdown zur Katastrophe und wie so ein Oppenheimer, so der Stein der Weisen wird geschaffen und die Chancen und das Potenzial, was du damit hast, aber auch die Gefahren, die damit einhergehen und dann der Geist von Voldemort, der über allem schwört. Und dann hast du nicht nur diese eine geradlinige Erzählung, wie gesagt, nicht nur der Point of View von Harry in Hogwarts, sondern außenrum macht Dumbledore das, Nicolas Flamel macht das, irgendein Zaubereiminister macht das. Also du könntest ja diese Serie so breit auffächern und ganz viele verschiedene Handlungen
nebenherlaufen lassen. Eine wirkliche Ensemble-Serie draus machen, statt eine, wir fokussieren uns auf Harry. Und das haben ja wirklich mehrere Darsteller auch schon bestätigt, dass das passieren wird. Also der Locks Pratt, der Draco darstellt, hat gesagt, wir gucken dann mal bei den Malfoys schon am Anfang rein, wie der Haushalt funktioniert, wie er als Kind überhaupt vielleicht auch so geworden ist, wie er jetzt ist. Oder wir sehen, wie Hermine ihren Hogwarts-Brief bekommt, finde ich auch spannend, haben irgendwelche Set-besuchenden Fans schon vorab verkündet. Und da ist natürlich wirklich die Chance zu sagen, da macht die Serie wirklich was ganz anders als die Filme. Also ich habe echt dann überlegen müssen, als das rauskam, wann lösen sich die Filme mal von Harrys Perspektive? Da ist mir natürlich sofort dann der letzte Film mit Hermine löscht die Erinnerung ihrer Eltern eingefallen. Aber ansonsten sind wir wirklich sehr sklavisch natürlich an Harrys Seite dran, weil er die Hauptfigur ist.
Und ich meine, der große Joker, den die Serie auch hat, sie entsteht jetzt, wo alles erschienen ist zu Harry Potter. Das hatten ja die Filme diesen Vorteil nie. Klar, J.K. Rowling wird hier und da mal so ein paar Sachen gedroppt haben und die Alan Rickman-Geschichte, dass er von ihr lange Zeit vorher erfahren hat, wie es mit Snapes zu Ende geht, ist auch bekannt. Aber trotzdem jetzt dieses Gesamtwerk von 7 Büchern vor dir zu haben und zu wissen, auf was das hinausläuft, gibt dir ja als Kreativschreibender wahnsinnig viel Macht darüber, bestimmte Fokuspunkte zu legen oder Gewichtungen auf deine Story-Elemente. Was ist jetzt wirklich noch entscheidend oder was verfilmen wir jetzt einfach nur, weil wir gar nicht wissen, was danach kommt und wir müssen halt irgendwie so diesen einen Teil
uns darauf verlassen, abdecken. Dass J.K. Rowling mal gesagt hat, das wird noch wichtig, mach das bitte rein.
Ja, genau. Und also das wäre tatsächlich aufregend und es erinnert mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt weiter hergeholt ist, aber es gab doch vor 2 Jahren, glaube ich, diese neue Scott Pilgrim-Serie bei Netflix, die ja animierte. Im Endeffekt die gleiche Geschichte erzählt, aber alles so ein bisschen verrutscht irgendwie, so vielleicht auch mehr inspiriert durch sowas wie Comics und Multiversen Gedanken, so was ist, wenn wir in der gleichen anderen Welt sind mit den gleichen Figuren und was ist, wenn dies und das anders gelaufen wäre, aber was ist, wenn das Interessanteste an dieser Harry Potter Serie wirklich so ein ständiges Reframing von Ereignissen wird, die Kerngeschichte bleibt die gleichen, Harry, Ron und Hermine erleben das und das und das in Hogwarts, aber außenrum verschiebt sich alles so und auf einmal ist das, was Dumbledore da gemacht hat, völlig anders inspiriert. Oder wir sehen Hagrid nochmal durch eine tragischere Brille oder so. Mhm. Aber es muss auch nicht tragischer sein. Es kann auch einfach
schöner sein. Muss auch einfach nur eine Außenansicht zum Beispiel sein. Also zum Beispiel schon allein, dass Rons älteres Ich besetzt wurde mit einem Darsteller, damit er im Spiegel Nahegap auftreten kann und sich dann als ältere Version oder als Quidditch-Captain sehen kann, als Schulsprecher. Das ist ja schon interessant, weil man auch dann die Möglichkeit hat, halt von außen auf diesen weisen Jungen mit der Blitznarbe raufzuschauen und zu sagen, was bedeutet der eigentlich uns? Und ansonsten sind auch viele Szenen schon durchgesickert, natürlich durch den Filmdreh, der manchmal draußen stattfinden muss. Und dann sind natürlich Leute in der Nähe. Fand ich ganz spannend, dass zum Beispiel eine Halloween-Szene gedreht wurde, die uns jetzt schon verrät, okay, wir bekommen den Tod von Harrys Eltern am 31.10.81 wirklich gezeigt. Wie ausführlich, wir hatten sie natürlich auch in den Filmen schon angeschnitten, weiß man nicht. Aber auch da ist ja schon die Chance zu sagen, okay, wir zeigen euch das mit dem, wie es passiert, was danach geschah, bevor Harry dann zu den Dursleys gebracht wird.
Ich bin froh, dass es da eine neue Szene gibt, weil ich befürchte, die Version aus den Filmen ist dann Cold Mirror für mich für immer. Ich will nicht sagen zerstört, aber sie hat eine sehr andere Bedeutung bekommen.
Ja, ja. Und wir wissen quasi auch schon, dass die erste Buchverfilmung der Serienstaffel jetzt sich sehr nah an die Vorlage hält, weil einerseits diese feiernden Zauberer auf der Straße gezeigt wurden, die auf einmal aus dieser Muggelwelt auftauchen und auch den Muggeln auffallen, weil Voldemort gefallen ist. Und gleichzeitig die letzte Szene, die uns dann nochmal Mr. Granger wahrscheinlich und andere Menschen am Bahnhof zeigt. Die also dieses Auserzählen von, wir cutten das jetzt nicht, weil sie alle in Zug gestiegen sind, kann der Film zu Ende sein, sondern wir zeigen euch, euch auch zwischendurch noch den langweiligsten Zaubereiunterricht, den ihr bisher nie gesehen habt, von Professor Binns. Oder das erste Treffen von Draco und Harry fand in Wahrheit bei Madame Malkin im Schulkleidungsladen statt. Das kann man halt alles an Details jetzt schon absehen. Und ich freue mich auch sehr, dass offenbar mehr Quidditch drin sein wird. Wir haben jetzt die Zeit und im ersten Buch gibt es, glaube ich, 3 Quidditch-Spiele, die wir eigentlich miterleben. Und wir sehen ja im Film nur 1, dass diese Bedeutung dieses Schulsports auch noch vielleicht noch mehr zum Tragen kommen kann, weil das halt immer wieder auftaucht. Weil da gab es ja dieses Schneefoto von den Leuten, die ins Stadion gehen. Und da weiß man natürlich, das war das Hufflepuff-Spiel, wo dann auch Snape als Schiedsrichter auf dem Besen saß. Das will ich auch unbedingt sehen. Du als großer Musikfreund, du hast ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, du wirst eigentlich nicht John Williams Thema wieder drüber haben über der Serie. Was sagst du dazu, dass Hans Zimmer, unsere Hans Zimmer, jetzt mit seinem Team zusammen für den Score auch mit verantwortlich sein wird?
Ich finde es ein wenig gecheatet.
Gecheatet?
Also, weil, was sind die 2 größten Komponisten, die jeder kennt? John Williams und Hans Zimmer.
Ja.
Und ich mag beide wirklich unheimlich gern, aber ich finde es irgendwie langweilig, halt jetzt den anderen großen Namen zu nehmen, zumal er ja mit seiner ganzen Band mehr oder weniger verpflichtet ist. Also, wie viel Hans Zimmer wird er wirklich schreiben? Wie viel schreiben seine Teamkolleginnen? Ich meine, Hans Zimmer ist ein No-Brainer auf der einen Seite, aber es ist jetzt echt nichts, was mich neugierig macht.
Ja,
also ich hätte da, glaube ich, jeder andere Name von einem Komponisten, von einer Komponistin wäre da irgendwie aufregender gewesen. Aber wir haben ja auch noch nichts von der Musik gehört. Insofern will ich jetzt den Soundtrack nicht irgendwie verdammen, auf keinen Fall. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich meine, das könnte halt auch der nächste Alltimer Hans Zimmer Soundtrack werden, so. Wer weiß, was er aus dieser Welt alles rausholen kann. Und er war ja in letzter Zeit auch nicht so viel im Fantasy-Bereich unterwegs, ehrlich gesagt.
Dune
oder?
Halt, Sci-Fi.
Ja, das ist schon eher Sci-Fi. Ja. Und ich glaube, die Dune-Palette ist auch nicht unbedingt die Palette, die er zu
Harry Potter anwenden wird.
Mitbringen.
Für mich war es auch eher so ein Hammer von zu sagen, übrigens, wir verkünden euch jetzt, der Soundtrack von dieser Blockbuster-Serie wird Hans Zimmer, passt zusammen, sagen alle sofort, ah, kenne ich, habe ich irgendwas von gehört.
Ja, also ich meine größte Angst ist, er schreibt einfach nur ein Main-Theme und den Rest machen halt seine Bleeding Fingers-Kolleginnen. Der Best Case wäre, die Harry Potter-Serie kitzelt in ihm wirklich nochmal so eine neue Klangwelt hinaus. Und das kann er ja so. Ich finde auch den Vorwurf irgendwie blöd, immer zu sagen, jeder Hans Zimmer-Soundtrack hört sich gleich an, nur weil er auf ähnliche Instrumente oder Pattern oder so zurückgreift. Ich finde, der hat schon eine wahnsinnige Varianz in seinem Schaffen, die in die unterschiedlichsten Richtung geht und ich glaube, er braucht halt manchmal so Impulsprojekte, die in ihm nochmal so einen Ehrgeiz und Ambition einfach wecken. Ich denke da oft zum Beispiel an den Interstellar Soundtrack, der irgendwie alles, was du über Hans Zimmer weißt, in sich vereint und trotzdem nochmal so eine neue Sphäre irgendwie sich erobert. Weiß nicht.
Ja. Also wenn er dann neue Figuren wie Peeves, der dazukommt, noch vertonen kann, dann muss er sich ja was Neues ausdenken, kann auf keine bekannten Themen zurückgreifen. Ja. Und ich fände es auch nicht schlimm, wenn er einfach nur den Anfangsimpuls gibt und dann jemand anders sich vielleicht hervortun kann. Das hatten wir ähnlich bei Die Ringe der Macht-Serie, wo Howard Shore auch nur das Hauptthema geschrieben hat und dann hat Bear McCreary seinen geilen Soundtrack rausgehauen.
Bear McCreary in dieser Serie
wäre natürlich ein Traum.
Also der Herr der Ringe, der Macht-Score ist unglaublich. Das ist, hab den mehr gehört, als die Serie geschaut, glaube ich.
Gut, wir nähern uns langsam dem Ende unseres Podcasts. Wir müssen hier mal, glaube ich, langsam zum Schluss kommen. Aber vielleicht wagen wir noch einen kurzen Ausblick auf die erste Staffel ist abgedreht. Sie kommt zu Weihnachten, aber Staffel 2 ist natürlich auch schon in Planung. Sicherlich auch deswegen, damit die kleinen Kinderdarsteller nicht so schnell groß werden und dann eine große Lücke entsteht. Wird schon diesen Herbst wieder losgedreht, wurde bestätigt. Also ist auch offiziell alles bestellt. Und ich vermute tatsächlich nicht, dass sie bis Weihnachten 27 fertig wird, weil sie haben vom Anfang gesagt, so eine jährliche Veröffentlichung ist eigentlich illusorisch. Man kann natürlich noch hoffen. Es wäre natürlich eigentlich schön, wenn man sagt, man kriegt jetzt immer Weihnachten eine neue Harry Potter Staffel, aber mal schauen. Dazu ist auch noch nicht viel bekannt, ob jetzt Lockhart besetzt, also es müssen ja auf jeden Fall Lockhart besetzt werden, Professor Lockhart noch, der junge Voldemort, da war ja so ein bisschen gerüchteweise Owen Cooper aus Adolescence im Gespräch, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Die maulende Myrte, Mr. Weasley wurde auch noch nicht besetzt für Staffel 1, also da kommt noch viel auf uns zu. Und natürlich wollen wir auch wissen, wie es weitergeht. Ich denke mal, wir werden zum Ende des Jahres auch wieder Harry Potter Podcast oder Podcasts hier im Streamgestöber bringen können. Möchtest du zu diesem 10-Jahres-Plan, der uns da erwartet, noch irgendwas loswerden oder generell zu Harry Potter sei, wo du sagst, das brennt dir noch auf der Seele, das willst du noch den Leuten da draußen anvertrauen?
Also den 10-Jahres-Plan finde ich ehrlich gesagt gewagt.
Ja.
Wie viele Serien sind in den letzten Jahren überhaupt über 3-4 Staffeln rüber?
Und vor allem in dieser Größenordnung?
Also was machen, das habe ich mich wirklich gefragt, was ist, wenn die Serie halt erfolgreich ist, aber halt auch nur erfolgreich, und von Harry Potter wartest du ja schon Überflieger eigentlich. Wo zieht man den Stecker? Nach Staffel 2, nach Staffel 3, nach Staffel 4? Gibt es da überhaupt einen Punkt, wo du aussteigen kannst? Und müssen wir dann damit leben, dass einfach irgend so random eine Harry Potter-Serie existiert, die einfach mal 4 Bücher verfilmt hat und das war's? Dann, ich meine, bis zum 4. Buch, das wäre schon ein guter Schlusspunkt mit der Rückkehr von Voldemort. Das wäre natürlich ein Cliffhanger-Moment, aber ich habe immer das Gefühl, die ersten 4 und die anderen 4 Filme zumindest lassen sich gut in Hälften aufteilen, beziehungsweise finde ich, kann man die Filme auch schön sortieren, nach, je nachdem wer Regie geführt hat. So die Columbus-Filme sind eine Einheit für sich, die David Yates-Filme vielleicht eine Einheit für sich. Ich bin wirklich gespannt, ob die das bis zum Ende durchziehen. Ich meine, alles, was sie gerade vorbereiten, deutet darauf hin, dass sie das große, lange Spiel spielen werden.
Komischerweise, also obwohl die Reaktionen jetzt auf Trailer und sowas auch in mir sehr gespalten waren, im Vorfeld zweifle ich keine Sekunde daran, dass die das durchziehen werden.
Aber das ist ja einfach 10 Jahre Geld da reinpumpen. Ich meine, ich bin ja schon beeindruckt, dass die Herr der Ringe selber bei Amazon durchgezogen wird, weil da habe ich auch nicht das Gefühl, dass die ein großes Momentum auf ihrer
Da bin
Seite
ich aber immer
hat.
So erleichtert, dass sie immer wieder bestätigen, ja, wir machen wirklich die 5 Staffeln. Und ich sage, bitte bring das zu Ende.
Nee. Ja. Aber sie haben jetzt zumindest bei Harry Potter gerade auch keine anderen Pläne. Also die Fantastische Tierwesen-Reihe ist ja leider gestorben, nehme ich an.
Ja.
Obwohl das ja auch mal 5 Filme waren.
Mal gucken, ob der zweite Teil Hogwarts Legacy dann wirklich auch im zeitnah erscheinen wird. Das ist ja für nächstes Jahr, glaube ich, geplant, wie ich das mitbekommen habe.
Ja.
Mal schauen dann, dass die Welt einfach präsent bleibt und sie da sich gegenseitig die Bälle zuspielen. Mal schauen.
Ich bin auf alle Fälle wahnsinnig gespannt. 25. Dezember. Die erste Folge zu gucken. Und
dann wird es ja wahrscheinlich auch ins neue Jahr reinreichen, denn die werden ja garantiert nicht auf einen Schlag raushauen. Also ist zwar noch nicht bekannt, aber gerade
nicht,
im Rahmen
dass
von HBO Max.
Diese Serie an einem Tag veröffentlicht
niemals.
Wird. Das haben sie, glaube ich, noch nie gemacht.
Vielleicht gibt es 2 zum Auftakt, mal schauen.
Ja.
Gut, vielen Dank, Matthias, dass du mit mir ein bisschen in die Kristallkugel geschaut hast und dein inneres Auge bemüht hast in der Vorschau, wie Trelawney sagen
ich
würde.
Ich habe auch direkt die Stimme von ihr gerade so im Kopf gehabt.
Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns wissen lasst, mit welchen Gefühlen ihr der Serie so entgegenblickt, ob ihr noch irgendwelche anderen Sachen gehört habt, die ihr besonders spannend fandet. Wir brechen das jetzt aber an dieser Stelle ab und schauen dann natürlich, was in den nächsten Monaten noch auf uns zukommt. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Danke fürs Hiersein, Matthias.
Danke
und wir
fürs
hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.